da sagt er, Frau Schmiedel, machen Sie für den Hessel an dem 3 fertig.
Und so kriegte ich, oder kam ich in die, zu der Ehre, also meinen ersten M3 als Dienstwagen dann auch mit nach Hause nehmen zu dürfen.
Er saß schon mit 21 Jahren im damals brandneuen BMW M3 und fuhr ganz vorne mit in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Und wir würden über ihn für immer als DTM-Champion des Jahres 1987 sprechen, wenn er damals nicht durch eine ziemlich missglückte Teamorder im allerletzten Rennen der Saison noch eingebremst worden wäre. Marc Hessel ist heute hier zu Gast bei Motorikonen und ich spreche mit ihm über den BMW M3 der Baureihe E30, über sein Leben im Motorsport, auch über seine wirklich interessante Zeit nach dem Motorsport. Losgehen wird es aber erstmal mit Marc Hessels erfolgreichen Anfängen im Kart und in der Formel Ford. Mit einem stundenlangen Gespräch mit dem unvergessenen Ayrton Senna, mit einem Telegramm von Niki Lauda. Wir sprechen über die dramatischen Unterschiede zwischen einem damals schon ziemlich schnellen und sportlichen BMW 325i und einer absoluten Fahrmaschine wie dem BMW M3. Und wir sprechen natürlich auch über diesen einen Tag, den vielleicht dunkelsten seiner gesamten Motorsportkarriere, über den 23. August 1987 auf dem Salzburgring, der mit dem sensationellen Gewinn der DTM-Meisterschaft hätte enden können, ja, vielleicht sogar hätte enden müssen. Aber dann eben für Marc Hessel leider nur mit einem immer noch hervorragenden dritten Platz in der Fahrerwertung ausging. Und damit moin moin und servus. Herzlich willkommen hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid. Direkt nach dem Intro geht es hier los mit Marc Hessel und dem BMW M3. Bis gleich.
Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Herzlich willkommen bei Motorikonen, Marc Hessel.
Ja, freue mich sehr.
Freue mich auch sehr. Lassen Sie uns am Anfang vielleicht mal ganz weit zurückgucken. Können Sie sich noch erinnern, wenn Sie zum ersten Mal im Leben so ganz bewusst ein Auto erlebt haben und welches das war?
Ui, ja, da muss ich tatsächlich ziemlich weit zurückgehen, weil mein Vater war ja schon im Motorsport unterwegs und das hat also im frühesten Kindheitsalter schon unglaubliche Faszination natürlich ausgeübt und der war damals Alpha-Werksfahrer und auch bei Abarth im Werksteam unterwegs. Das sind natürlich Automobile gewesen, aber auch Menschen. So hat mir zum Beispiel mein Vater, da war ich glaube ich 6, das erste Mal Poldi von Bayern vorgestellt mit den Worten, willst du mal einen echten Prinzen sehen? Und da ist bis heute eine Freundschaft draus geblieben. Und insofern ja, hat das an und für sich mein ganzes Leben bestimmt.
Mhm. Hat der Papa das gleich weiter vererbt?
Der hat das weitervererbt, ging nicht immer so ganz geradlinig, wie das oft so ist. Mein Vater hat sich aus dem Motorsport zurückgezogen, nachdem sein Freund und Teamkollege Herbert Schulze tödlich verunglückt ist am Ring. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis für die Familie. Meine Mutter ist in ein künstliches Koma gelegt worden, ja, dann einen Nervenzusammenbruch gehabt. Also ich habe das zwar als kleiner Junge nicht so wahrgenommen, wie man das vielleicht älter mitkriegen würde, aber es hatte eben halt zur Folge, dass mein Vater dann viele Jahre gar nicht zur Rennstrecke ist und meine ersten Gehversuche im Motorsport eher heimlich mit Unterstützung des Werkstattmeisters, also meine Eltern waren, wie das oft so ist, Autohändler, hatten einen Autobetrieb und die ersten Kartgeschichten und so, die waren alle noch ohne meine Eltern. Mein Vater ist dann später dazugekommen. hat es auch eine lange Diskussion gegeben. Überzeugend war, dass ich gesagt habe, dann melde ich mich im Yamaha-Pokal an. Den gab es damals parallel auf zwei Rädern. Und das war dann das durchschlagende Argument, dass fortan der Kartsport dann auch ein bisschen mit unterstützt wurde.
So, aber Ihrer Mutter haben Sie es dann noch verheimlicht erstmal?
Nein, die war auch zeitlebens Autofan. Das ist eben halt damals wirklich, sind die Umstände gewesen, die sie da fertig gemacht haben. Also es war nicht jetzt, dass da irgendetwas gegen das Autofahren oder gegen Rennenfahren im Raum stand. Das war irgendwie Teil der Realität.
Naja, es waren schon brutale Zeiten, ne? Es ist halt einfach noch viel mehr passiert als heute.
Muss man natürlich mit auch dann dabei sehen. Die Maßstäbe waren natürlich ganz, ganz andere. Und ich habe das ja so am Rande noch mit meiner eigenen Rennfahrerei kennengelernt. Wir haben ja Mitte der 80er Jahre bei Weitem nicht die Safety Measures gehabt, die heute da selbstverständlich sind. Und auch die Autos hatten im Innenbereich eher zarte Ansätze von ein paar Überrollverstrebungen. Wenn ich da sehe, was dann schon 15 Jahre später ein Käfig-Verhaul dort selbstverständlich drin war. Und aber auch die Strecken selber haben natürlich anders ausgesehen. Ich meine, da habe ich mich ja auch ein bisschen mit beschäftigt. Als Architekt hatte ich ja das große Glück, eine Zeit lang im Team von Hermann Tilke Rennstrecken und Fahrsicherheitstrainingszentren mit konzipieren zu dürfen. Und Da habe ich ganz viel Erstaunliches und Interessantes eben mal genau von der anderen Seite auch kennengelernt.
Kommen wir nachher noch drauf.
Ja. Ja.
Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie haben früh mit was angefangen, wofür Sie wahrscheinlich viele Kids beneiden würden. Sie sind Kart gefahren. Wann ging das genau los? Wann war dieser Moment, wo Sie...
Ja, also das ging eigentlich mit der Mobilität los. Mobilität bedeutet 15 Jahre alt, Mofa.
Ja. Ja.
Zu meinem Leidwesen Honda. Meine Eltern waren auch Honda-Motorradhändler. Alle.
Aber warum Leidwesen?
Ja, diese Honda Caminos waren jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei, weder im Standing noch in der Technik. Aber damit bin ich dann tatsächlich von Bonn, bin ja in Bonn aufgewachsen, bin ich dann nach Horrem zur Kartbahn geeiert mit diesem 25, 30 Stundenkilometer schnellen Gefährt und habe dort im Leihkart mit Taschengeld meine ersten Runden gedreht. Dort im Übrigen dann auch die beiden Schumachers kennengelernt. Mhm. Michael war ja nicht so viel jünger als ich. Und von da an auch die ersten Berührungspunkte dahin gehabt.
Mhm. Mhm. Wie viel schneller waren Sie als Michael Schumacher?
Gar nicht. Also im Leihkartfahren kann ich es gar nicht sagen, weiß ich nicht. Und im Rennkart sind wir nie gegeneinander angetreten, weil dann war er in den Junioren, wo ich A gefahren bin oder später dann 125er gefahren bin. Und ich sag mal, Berührungspunkte haben sich dann erst später in der Formel 3 ergeben.
Das heißt aber, das war auch nicht so, dass dann Ihr Papa mit Ihnen dahin ist und der Papa schraubt und der Junge fährt oder so, wie man das dann oft so irgendwie im Fernsehen so Dokus sieht, sondern Sie haben das tatsächlich alles schön vom Taschengeld bezahlt.
Der durfte das am Anfang gar nicht erst wissen. Mhm. Und dann gab es einen Freund meiner Eltern und eben den Werkstattmeister, der da selber mit Handanlegen unterstützt hat. Und damals gab es, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, einen Bundespokal im Kartsport. Das waren so zwei Championate in Deutschland, im nördlicheren Deutschland, einmal im südlichen Deutschland. Und da waren wir dann auch recht erfolgreich unterwegs, als mein Vater das dann mitkriegte und dann eben halt mehr oder weniger begeistert dann der Zug mit aufgesprungen ist und dann auch mit unterstützt hat.
Das war dann ziemlich professionell eigentlich, ne? Sie sind dann 82 Kart-Vizemeister in diesem Bundespokal C125, ne?
Ja, geworden. Genau, 125er, das waren dann schon doch durchaus professionelle Geräte.
Nicht so lange
für Kartverhältnisse. Nee, das ging ganz gut. Und da haben wir uns dann auch schon durchaus auf einem internationalen Niveau bewegt. Und da kommen eben halt auch schon viele Freundschaften und Bekanntschaften zu späteren Kollegen aus der Zeit. Ich sag mal, egal ob das jetzt ein Bernd Schneider ist oder ein Jörg van Ommen oder ein Jörg Miller oder Frenzen, oder man kennt sich da eben halt schon auch noch aus der Zeit.
Sie sind dann ab 4, also das war 82, glaube ich, ne, dass Sie Kart-Vizemeister geworden sind. Sie sind dann ab 84, glaube ich, Formel Ford gefahren, waren sogar Sieger am Nürburgring. Wie sehr anders war die Formel Ford, wenn man aus der Kart-Szene kam?
War total anders. Also ich kann mich an das erste Mal erinnern, da hatte mein Vater organisiert, dass ich in Brands Hatch einen älteren Lola testen durfte. Das war mein erstes Mal auf einer großen Rennstrecke, das erste Mal mit einem großen Auto. Und ich saß da drin und hatte vom Kartfahren ein psychologisches Problem, also völlig crazy. Ich hatte ein Problem damit, dass ich meine Füße nicht mehr sehen konnte in dem Formelauto.
Ach krass. Okay.
Und habe da echt ein bisschen Angewöhnungsschwierigkeiten gehabt.
Die ersten Warum waren drei, die Füße Runden. So wichtig?
Keine Ahnung. Ich sage ja psychologisches Problem. Also es hat keine tiefere Sinnhaftigkeit, aber das ist mir in Erinnerung geblieben, dass mich das erstmal total irritiert hat. Und dann, das war wie oft in England im Regen in Brands Hatch und bin dann aber ganz gut zurechtgekommen damit und bin dann für den Peter Kröber von ISA Racing gefahren. Ich habe das große Glück gehabt, in einer sehr starken Generation dort groß zu werden, auch im Formel Ford, bereits schon in einem Team mit Frank Schmickler und dem Markus Österreich. Der Markus hatte das in einer Nigrin-Auswahl gewonnen, an der ich auch teilgenommen habe. Damals auch da einige prominente Teilnehmer, ich weiß nicht, Andy
Gold. Also echt ein Preisausschreiben.
Preisausschreiben, ja, aber nicht nur ausschreiben, sondern auch dann am Schluss mit Fahren auf der Rennstrecke in Hockenheim. Da war der Manfred Winkelhock da und hat eine Referenzzeit gegeben in so einem Toyota und auch mit Kartfahren auf der Strecke in Hockenheim. Und da kam so alles zusammen und der Markus hat da den Zuschlag gekriegt. Und wir sind dann eben bei ISA Racing in einem Team unterwegs gewesen. Das waren so die allerersten Anfänge. Auch da lustig. Ich meine, der Frank Schmickler, mit dem habe ich mir das Auto jetzt noch geteilt. 2019, 2020 bei 2.0 Automotive. Und das macht halt schon Freude, wenn sowas auch über so einen langen Zeitraum irgendwo auch einen Bestand hat.
Ja, kann ich mir vorstellen. Sie sind dann 85 Sieger in Zolder geworden und Vierter in der Meisterschaft. Das ist schon ganz ordentlich, ne?
Ja, das war okay. Da kam ich dann langsam auch an im Formel Ford und war dann auch zu Hause in dem Auto. Hab dann angefangen mit einem älteren Van Diemen und dann hatten wir auch Kontakt tatsächlich mit dem Werk, die dann gesagt haben, wenn der in der deutschen Meisterschaft vorweg fährt oder mit vorne fährt. Auch damals war viel Konkurrenz. Ich habe mich da gegen Roland Ratzenberger durchsetzen müssen beispielsweise. Da hieß es dann von Van Diemen, dann musste er auch ein 85er Auto fahren. Und das war eigentlich so der nächste große Schritt, plötzlich in einem aktuellen, ich sag mal in Anführungsstrichen, werksunterstützten Auto. Das war ein gutes Angebot gewesen, dort mitzufahren und da auch den Support oder das Entree zu den richtigen englischen Motoren-Tunern zu bekommen. Und damit war man plötzlich dann national, aber auch international mit dabei, wobei eine richtig coole Saison war dann eben 86, ja, wo ich vom Start weg auf einem aktuellen Auto mit Scholar-Motoren und auch Unterstützung von Van Diemen und vor allen Dingen auch sehr, sehr, sehr viel Testmöglichkeit bei und von Van Diemen. Glaube, in der Saison haben wir dann 17 Rennen gewonnen in der deutschen Meisterschaft und in der Europameisterschaft. Beide Meisterschaften leider mit ein bisschen Pech, man könnte auch sagen Unerfahrenheit, verloren. Mit einem halben Punkt
und
mit einem
Punkt. Geworden,
ja, bei beiden halt.
Zweiter Platz gewonnen.
Der erste Verlierer, ne?
Ja, schon, aber ich meine, dahinter waren irgendwie Dutzende, die noch schlechter, kann man ja gar nicht sagen,
weniger schnell waren. Aber es war schon cool und es war auch da ein sehr starkes Feld und es hat auch dazu zur Anerkennung geführt. Es hat mich beispielsweise der Ayrton Senna nach Hockenheim eingeladen in eine Audienz, von der ich erstmal gar nicht wusste, ist das jetzt so ein Pressetermin, wo man einmal Handshake hat, aber wir haben da tatsächlich 2-3 Stunden zusammengesessen in seinem Motorhome und der wollte alles über sein Formel Ford Ex-Team, ich meine, der vor Formel 1, das hätte ihn eigentlich überhaupt nicht mehr interessieren, würde wahrscheinlich so manchen auch gar nicht mehr interessieren, aber der war so into detail, der wollte da alles drüber wissen und hat mich da, was mich sehr, sehr beeindruckt hat und geschmeichelt hat, natürlich auch als Fahrer ernst genommen und das war absolut einschneidendes Erlebnis auch. Und diese Zeit hat ja auch dann dazu geführt, dass mich dann letzten Endes Wolfgang Peter Flohr und Niki Lauda für das BMW Junior Team ausgesucht haben, wo ich dann die große Ehre hatte, den ersten M3 pilotieren zu dürfen.
Kommen wir gleich drauf. Ich muss nur noch mal nachfragen, über was wollte Ayrton Senna mit Ihnen reden? Also, was Sie für einen Sturz an der Vorderachse fahren? Oder
jedes Setup-Detail kann man sich gar nicht vorstellen. Also, der war, also einmal natürlich über die Menschen im Team, bei Van Diemen selber. Ist ja wie eine große Familie damals war. Eben die Fabrik direkt neben Snetterton auf der anderen Seite der Hauptstraße. Und aber eben halt auch über Arbeitsweisen und eben halt auch über ganz viele technische Details, Weiterentwicklungen, Zusammenarbeit mit Kees van der Grind, Bridgestone-Reifenentwicklung, also alles, wo ich irgendwo involviert war, hat er aufgesaugt, obwohl er, wie gesagt, ja schon längst auf einem ganz, ganz anderen Level im Motorsport unterwegs war, aber der war eben so so fokussiert in das ganze Thema, dass ihn das trotzdem brennend interessiert hat.
Was war der für ein Typ, wenn man mit ihm so in einem Raum saß?
Ja, faszinierend. Also der hat schon eine sehr, sehr starke Aura gehabt. Also der saß dort im Jogginganzug und trotzdem war das jemand, der die komplette Anwesenheit auf sich fokussiert hat.
Schon spannend, ne?
Ja,
wie der so nachwirkt auch immer noch. Ne?
Absolut, so absolut. Also faszinierende Persönlichkeit. Und das ist eben im Übrigen eher ein Punkt, wo ich dem Motorsport sehr, sehr dankbar bin, dass ich ein paar solche außerordentlichen Persönlichkeiten kennenlernen durfte. Ich sag mal, einem Niki Lauda näher kommen zu dürfen, war nicht minder faszinierend und interessant und letzten Endes aber auch prägend. Weil das sind Erlebnisse gewesen, solchen Menschen zuhören zu dürfen, die einen nicht kalt gelassen haben oder eben halt auch Einfluss auf weiteres Leben, Entscheidungen und Denkweise gehabt haben.
Ja, und in der Formel Ford waren natürlich auch viele andere große Namen noch unterwegs. Ne? Ich meine, Stefan Bolloff war ein bisschen vor ihrer Zeit, aber ist zweimal Meister geworden. Michael Bartels war dabei, Alain Loher, Alex Kurz, Nick Heidfeld. Wer ist Ihnen da so am meisten im Gedächtnis geblieben von Ihren Mitfahrern und Konkurrenten?
Ja, also die interessantesten Kämpfer habe ich im internationalen Bereich damals gehabt. Allen voran JJ Leto, gegen den ich eben mit einem halben Punkt die EM damals verloren habe. Aber da waren auch ganz viele andere dabei, die wahnsinnig stark und interessant waren. Sag mal, egal ob Marc Blandl oder Bertrand Gachot oder Eddie Irvine. Also das war auch da schon eine sehr starke Generation.
Krass, wie international das dann auch schon war, ne?
Ja, na gut, ich meine, gerade die Formel Ford hat, und das ist ja brutal schade, dass es sowas heute in der Form nicht mehr gibt, hat ja dadurch, dass es nationale Meisterschaften hatte und eine Europameisterschaft hatte und dann eben on top das Festival in Brands Hatch, was ja einem WM-Finale gleichkam, wo im Ausscheidungswettbewerb etwa 200 Fahrer in verschiedensten Heats vom 16-Finale bis zum Grand Final gegeneinander gekämpft haben. Das war natürlich eine Bühne, die wir damals hatten, von der heutige Nachwuchs nur träumen könnte, weil eben halt der internationale Vergleich und die Einordnung durchaus vorhanden war. Wenn man da vorne fuhr, dann war man schon jemand. Und es führte sogar so weit, ich erinnere mich, dass wir, weiß nicht, 85 oder 86 beim Festival zeitgleich am Wochenende gefahren sind wie die Formel 1 in England, die in Silverstone fuhr. Und in Silverstone war wohl ein relativ langweiliges Rennen. Wir sind zu dritt mehr oder weniger nebeneinander übers Ziel gefahren bei der Formel Ford. Und da hat die Autosport, die große englische Motorsportzeitschrift, das auf die Titelseite genommen und schrieb dazu Meeting of the Year. Das kann man sich hier eigentlich fast gar nicht vorstellen, dass ein Nachwuchssport so auf Augenhöhe betrachtet, gewertet und auch honoriert wird.
Hat die Show einfach gestimmt.
Ja, ja, nicht nur das, sondern auch die Relationen haben halt gestimmt. Mhm. Deswegen wurde das auch eben entsprechend honoriert.
Wir waren ja gerade schon an dem Punkt, Sie sind dann in die ganz junge DTM gewechselt, in ein ganz junges Auto. Müssen Sie doch mal genauer erklären, wie kam das? Hat das Telefon plötzlich geklingelt und es war Niki Lauda dran? Oder wie hat das funktioniert?
Also beinahe. Also es war so, tatsächlich hat BMW auch in bester, ich sag mal, Jochen Nerpasch-Manier eine kleine Sichtung veranstaltet. Da war ja das damalige Who's Who meiner Generation eingeladen.
Wo war das?
Das war am Nürburgring. Mhm. Da wurden wir in ungewöhnlichen Fahrsituationen bewertet, beispielsweise von Rauno Altun, der sich als, ich sag mal, Erfinder der BMW Driving Experience uns Situationen gestellt hat, die wir nachmachen mussten, die einfach völlig entgegen normalen Reaktions- und fahrphysikalischen Abläufen stattgefunden haben.
Sagen Sie mal ein Beispiel.
Ein Beispiel: Wende vorwärts, Wende rückwärts.
Mhm. Würde also jeder, Schleuderwende oder?
Ja, sowas, genau. Und das würde jeder einfach wieder besseren Wissens und Gewissens mit etwas Gewalt versuchen. Mhm. Das geht aber tatsächlich eben durch den Nachlauf des Autos völlig ohne jede Gewalt ab. Und ja. Das waren so Sachen, die Rauno sehen wollte, um das mal zu überprüfen. Gleichzeitig sind wir auf der Grand Prix-Strecke unterwegs gewesen. Herr Lauda im Rückspiegel mit einem Siebener standesgemäß.
Ein Siebener.
Und wir durften fahren mit so 325ern und die Autos waren alle ein bisschen präpariert und da ging es halt auch um Unterschiede an den Fahrzeugen. Aber es ging eben halt auch Unterschiede in der Eigendarstellung, beispielsweise in gestellten Interviews, beispielsweise in Interviews mit dem Institut für Krisen- und Konfliktforschung, mit Zalewski, damals GSG 9. Also durchaus auch ernste Themen bis hin zu psychologischen Tests. Da erinnere ich mich an eine Frage beispielsweise. Würden Sie die Abwärme von Krematorien zum Beheizen von Wohnblocks heranziehen wollen?
Oha,
da habe ich mich leicht Wahnsinn. Überfordert gesehen, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe dann nur gedacht...
Ist Ihnen aber in Gedächtnis geblieben?
Ja. Ich habe mir nur gedacht, was würde der Lauda darauf antworten? Da habe ich gesagt, ja klar, ja. Und das war offensichtlich die richtige Antwort. Und Dinner mit Hummer zerlegen, mit Damen am Tisch. Also es wurde alles Mögliche angeschaut. Und am Ende dieser Auswahl bekam ich dann tatsächlich also nicht den Telefonanruf, sondern ein Telegramm von Niki Lauda. Dass ich,
klar, das bitte zu, damals noch, ne? Das war dass ich bitte, schneller als WhatsApp damals.
Genau, ja, das war ja noch nicht erfunden.
Genau.
Dass ich bitte mich zur Vertragsunterzeichnung am darauffolgenden Tag oder zwei Tage später oder wann es war in München einfinden solle. Und damit war ich dann BMW-Werksfahrer. Das
Wahnsinn.
War natürlich ein
irres Ding. Wer war da außer Ihnen noch mit dann auserkoren?
Erik van der Poel und ich waren diejenigen, die da den Zuschlag bekommen haben und mit dabei gewesen waren Bieler, Schneider, Zarkowski, Bovensiegen, also auch einige international, ich glaube Garrett van Kauen. Müsste ich jetzt auch in die Unterlagen gucken, wer da im Einzelnen dabei war.
Jackpot, ne?
Das war natürlich absolut, absolut coole Geschichte. Wobei die DTM zu dem Zeitpunkt sich ja wirklich konstituierte. Und ich hatte auch vorher schon bei Ford testen dürfen. Mhm. Einige aus dem Feld, ich sag mal, Bernd Schneider hat ja 7-mal die DTM gewonnen. Also steht ja völlig über jedem Zweifel und der hat dann das Ford-Cockpit bekommen, als es dann das BMW-Cockpit vergeben war. Mhm. Und insofern haben wir dann auch weiter wieder gegeneinander gekämpft, alle, was sich dann so ein bisschen wie ein roter Faden da durchzieht und zu vielen eben auch heute noch Kontakt besteht.
Ich habe es ja gerade schon gesagt, das Auto wäre ja auch brandneu eigentlich. Ne?
Mhm.
War erst ein Jahr vorher, glaube ich, vorgestellt worden, BMW M3 E30. Wann saßen Sie da zum ersten Mal drin?
Ja, auch das ist natürlich eine lustige Geschichte, weil auf beiden Seiten, also im Serienauto genauso wie im Rennauto, war das spannend. Mal chronologisch angefangen, das Erste, was mir passierte, ist, dass ich zum Günter Traub geschickt wurde, mit allen anderen zusammen für Fitnesstraining für 2 oder 3 Wochen nach St. Moritz. Und auf dem Weg dahin durfte ich meinen neuen Dienstwagen abholen, einen 325er BMW. War stolz wie Oscar, tolles Auto und der war auch schick, so mit M-Paket und so, wirklich cooles Ding. Leider hat er keine Sperre gehabt. Aber der Erik, der hatte dafür ein Auto, das war nicht ganz so schön, aber der hatte eine Sperre. Und so haben wir uns nach St. Moritz den Berg hochgeschoben, weil da war es Februar oder so mit Schnee und die, ich sag mal, die ganzen großen Senior-Teamkollegen, wir waren ja die Junioren, die hatten dann alle ein M3 und da habe ich das erste Mal überhaupt dieses Auto gesehen und bin den Rückweg über München nach Hause gefahren und hatte da einen kurzen Termin bei Wolfgang Peter Flohr und sagte also, lieber Herr Flohr, ich werde ja überall gefragt, wie das denn jetzt ist mit dem neuen M3 und wie der sich denn fährt. Und das wäre Sensation überall gewesen, dieses Auto. Und er hat ja auch keinen sehr zurückhaltenden Auftritt gehabt für die damalige Zeit.
Nicht wirklich, ja.
Und dann habe ich gesagt, Herr Flohr, aber ich muss leider immer sagen, ich habe keine Ahnung, ich habe den noch nie gefahren. Und da sagt er, Frau Schmiedl, machen Sie für den Hessel ein M3 fertig. Und so kam ich zu der Ehre, also meinen ersten M3 als Dienstwagen dann auch mit nach Hause nehmen zu dürfen und bin dann...
Hatten Sie dann 2 Dienstwagen?
Nein, den 325 habe ich selbstverständlich in München gelassen und bin dann noch stolzer als ohnehin schon dann mit dem M3 nach Hause gefahren und das war tatsächlich damals ein Unterschied wie Tag und Nacht, dieses AG-Auto gegenüber dem M-Auto im Gesamtauftritt, im Handling, in der Motorcharakteristik. Also der M3 war wirklich was Besonderes im Umfeld der Autos damals. Und an der Rennstrecke hat sich das ähnlich schräg dargestellt. Wir hatten Auftaktrennen in Hockenheim und ich glaube so 10 Tage vor dem ersten Rennen durfte ich 10 Runden testen in Hockenheim.
10 Runden.
Nach der 2. Runde bin ich reingekommen und das Auto war ein totaler Einlenk-Übersteuerer. Ich bin mehr quer als geradeaus gefahren und war ja gewohnt von dieser wahnsinnigen Testerei bei Van Diemen, dass man an jeder Stellschraube im Mikrobereich dreht. Und komme in die Box rein und dann klingt sich der Günter Warthofer an meinem Ohrhörer, an meinem Helm an und sagt, Jung, was ist? Zack, Speed, Eifler Team. Und ich sage, ja, also einlenken, übersteuern, Kurven, Mittelbereich übersteuern, Ausgang überall übersteuern. Und dann reißt er diesen Stöpsel raus und brüllt in die Box rein. Der Junge hat übersteuern, voll tanken. Und das war natürlich was, das kannte ich von der Formel Ford nicht. Und mit 120 Liter Sprit auf der Hinterachse war das Übersteuern natürlich auch weg. Und ich habe gedacht, okay, aha, so wird also in der großen Welt gearbeitet. Und musste dann tatsächlich da auch wirklich erstmal sehr lernen, mich da auch hinten anzustellen und mit dem zu arbeiten, was vorhanden war. Und so haben wir da diesen Test beschlossen. Und es war auch gar keine Möglichkeit, da noch nachzulegen, weil an dem Wochenende nach dem Test, also 1-2 Tage später, war der erste Antritt oder der erste Auftritt des M3s überhaupt, damals in Monza bei der WM. Und das war das Rennen, wo die Autos mit zu dünner Karosserie, heute darf man ja darüber sprechen, damals durften wir das nicht, allesamt disqualifiziert
wurden. Stimmt, die Blechstärken nicht, ne?
Und die Autos für den DTM-Einsatz mussten deswegen auch komplett umgebaut werden für das erste Rennen. Das heißt, die hatten also ganz andere Kopfschmerzen, als jetzt ein Junior dort Runden drehen zu lassen, sondern es musste einfach sichergestellt sein, dass wir überhaupt am Start standen.
Aber trotzdem war das natürlich eine total spannende Phase, ne? Weil Sie kamen aus dem Straßenfahrzeug, stiegen ins Rennfahrzeug. Jetzt sagen Sie selber schon, der Unterschied zwischen 325i und M3 war schon gewaltig. Wie war denn dann der Unterschied zwischen M3 Straße und M3 Rennstrecke?
Noch viel gewaltiger. Also ich meine, natürlich muss man sehen, dass ein Rennauto sich per se natürlich anders fährt als ein Serienauto, weil ich sag mal, Attribute wie Komfort oder Geradeauslauf oder sowas ist im Rennauto relativ wurscht. Und Hauptsache ist, er lenkt gut ein, wenn ich am Lenkrad drehe. Mhm. Und diese Eigenschaften hat eben der M3 in der Gruppe A von Anfang weg gehabt. Das ist ein, auch wenn es ein Kit-Car war, ein hervorragendes Rennauto gewesen und hat eine Wahnsinnsagilität vom Start weg gehabt. Es war eine perfekte Entwicklung, die BMW dort gemacht hatte. Und vom Vergleich her würde ich am ehesten sagen, wenn man sich das so vorstellt von der Performance, wie ein Serienauto eine steile Autobahnsteigung runterfahren würde, so ging der M3 die steile Autobahnsteigung hoch. Mhm. Und aber das beschreibt es nur unzulänglich, weil das natürlich nur die Längsdynamik beschreibt. Das Auto hat gegiert nach Kurven, hat Grip gehabt ohne Ende. Und
wenn es vollgetankt war.
Auch wenn es vollgetankt war, ja. Naja gut, das war ja eben das Learning, was da dahinter steckte, war, dass wir über so einen einstündigen DTM-Lauf natürlich auch eine ganze Menge an Kilos an Treibstoff verbrannt haben. Mhm. Plus, dass die Reifen und Dämpfer nicht so auf dem Stand waren, wie das heute der Fall ist. Also gerade Reifen und Stoßdämpfer haben eine Entwicklung in den letzten 25 Jahren durchlaufen, die ist atemberaubend. Das wird leider viel zu sehr unter Wert verkauft. Und wir haben damals mit den Reifen natürlich einem Reifenabbau über so eine Renndistanz unterlegen mit dem ganzen Gewicht an Bord. Das war dramatisch. Also man ist da schon dann auch mit einem leicht untersteuernden Auto losgefahren und mit einem deutlichen Übersteuerer nach Hause gekommen, wenn man Glück hatte und das alles so gepasst hat. Mhm. Und es ging eben bei der Abstimmung von dem Auto vielmehr darum, das nicht auf den Punkt abzustimmen, wie jetzt so ein leichtes Formelfahrzeug mit einem 40-Liter-Tank, sondern eben halt so, dass ich eben über die ganze Renndistanz einen guten Kompromiss hatte. Mhm. Mhm.
Ja, und Sie haben dann da gleich mächtig losgelegt. Ne? Sie sind Erster in Zolder geworden.
Ja.
Da waren Sie gerade mal 21.
Ja, ich war viele, viele Jahre tatsächlich einer der oder der jüngste Sieger in der DTM überhaupt. Ja. Auch das Rennen hat auch nicht ganz ohne Drama stattgefunden, weil ich habe im Training, das war das erste Mal, glaube ich, dass es das Top-10-Qualifying gab, und ich habe im Vortraining dazu und ich glaube da auch nochmal, ich weiß nicht mehr, ob ein oder zweimal ein Rad verloren, jedenfalls keine gescheite Qualifying-Zeit fahren können und stand, glaube am vorletzten Startplatz oder sowas. Und dummerweise...
Wahnsinn!
Dummerweise,
das kriegt man aus Wikipedia gar nicht mehr so raus.
Solche Details.
Das ist ja brutal.
Und dummerweise war mein Teamkollege auf der Pole.
Er hieß ja auch Pole.
Ja, und zu allem Überfluss war er noch Belgier. Und wir Pole. Waren gerade in Belgien. Und er war als belgischer BMW Junior auf Pole Position. Und ich war, um es mal schmeichelhaft zu sagen, völlig abgemeldet.
Boah. Brutaler Druck, ne?
Brutaler Druck.
Endlich liefern und kriegst nicht hin.
Ich hatte einfach Pech gehabt. Ich konnte da nichts dran ändern. Das ist mir im Laufe meiner DTM-Zeit noch öfters passiert, dass wir Räder mit den Zentralverschlüssen verloren haben. Meine Rettung war, dass es ein Regenrennen wurde. Und ich habe lange mit Pirelli beraten, was wir für eine Mischung auch für den Regen fahren, habe die richtige Wahl getroffen und habe dann im Rennen hier jetzt für die Kamera hier da, ne? The gripping stuff und habe dann im Rennen, ich glaube in der 10. Runde schon die Führung übernommen vom letzten Startplatz aus.
Wahnsinn.
Und dann das
Rennen. Sehr Schumacherartig.
Das war wirklich genial und das Rennen kontrolliert, habe mich sauwohl gefühlt, Auto ging wunderbar. Und so den ersten Sieg da nach Hause gefahren und mich im Team in Belgien und bei BMW rehabilitiert.
Mehr als reichlich.
Ja, 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 so reichlich, dass ich dann auch reichlich Zusatzgewicht bekommen habe. Ja. Das war ja damals dann auch noch Richtig. Das Thema, dass man dann, da kursierten letztens nette Fotos im Internet, wo mir der Bernd Schneider lachend die Gewichte in einer feierlichen Übergabe mit lauter fröhlich lachenden Ford-Menschen übergeben hat. Und das war tatsächlich Katastrophe. Ich glaube, ich habe dann 100 Kilo oder um die 100 Kilo Zusatzgewicht gehabt. Und das die Hinterachse im M3 fing an mitzulenken und das ganze Auto war nur noch halb so gut. Aber gut, das war damals das Reglement und es war ja insgesamt auch eine tolle Geschichte, um eine, ja, heute sagt man ja dazu, Balance of Performance darzustellen. Damals hieß es die klassenlose Gesellschaft und das Reglement war ja noch viel weiter auseinander als heute bei den GT3. Wir haben ja wirklich verschiedenste Fahrzeugkonzepte miteinander in einem Rennen gehabt. Sag mal, vom 2 Liter Ford Turbo über einen 2,3 Liter Sauger bei BMW und Mercedes oder 2 Liter Opel Fronttriebler Kadett.
Wahnsinn, ne?
Der so leicht fahren durfte, dass er tatsächlich einigermaßen mithalten konnte. Mhm. Es war also tatsächlich so, dass man teilweise so ausgeglichen war, dass man als Fahrer schauen musste, dass man im besten Auto einer Marke sitzt. Das war eigentlich relativ unerheblich, in welcher Marke das war zunächst.
Wie war denn dann das im Vergleich zur Formel Ford? Also hat sich das noch schneller angefühlt oder langsamer oder anders? Oder
Anders, ne? Weil ich meine, im Vergleich zu so einem kleinen, leichten Auto war das natürlich ein rechtes Segelschiff, was wir da bewegt haben. Man darf ja nicht vergessen, so ein Formel Ford, 400 Kilo, ein M3 der ersten Homologationsserie, 1040 Kilo. Das ist natürlich mal ein Riesenunterschied. Von der Gesamtperformance war das gar nicht so weit auseinander in der Längsdynamik. Aber eben auf der Bremse und auf dem Einlenken war das halt kein Formelauto. Mhm. Aber es hat trotzdem, und tut es ja bis heute, hat es viel Spaß gemacht, diese Dinger zu bewegen.
Mhm. Es gab dann ja 87 mit dem M3 noch zwei zweite Plätze für Sie auf dem Norrisring, Wunstorf. In Hockenheim wurden Sie Vierter, in Diepholz wurden Sie Fünfter. Täuscht das oder wurde es danach ein bisschen zäher? Woran lag das?
Ja, es hat natürlich unterschiedliche Ups und Downs gegeben. Es hat eben diese Platzierungsgewichte gegeben, die immer wieder in die Thematik auch mit rein regiert haben. Es hat Fahrzeugentwicklung gegeben natürlich. Gerade natürlich auch Vorstellung neuer Modelle. Zum letzten Rennen kam Ford beispielsweise statt dem Sierra XR4 Ti mit dem RS 500, was ein Riesenschritt war und der auch erstmal eingebremst werden musste. Mhm. Ja, und dann war natürlich auch die Thematik, dass die Strecken den Autos unterschiedlich getaugt haben. Ich habe eben gesagt, es gab sehr verschiedene Konzepte. Dadurch war das eine Auto auf der einen Strecke stärker, das andere auf der anderen Strecke. Ja, und es hat natürlich auch eine Riesenbedeutung gehabt, wie die einzelnen Fahrer zurecht waren. Es war ja ein unglaublich starkes Fahrerfeld in der DTM vom Start weg. Und ich sag mal, so erfahrene Typen wie so ein Harald Groß, von dem habe ich viel gelernt. Aber das musste man auch erstmal eben alles mitnehmen und der hat auch mitunter im Nahkampf Sachen gemacht, an die man sich erstmal gewöhnen musste.
Zum Beispiel?
Gerempelt. Ja, also der war auch nicht davor Gram, einem in der fünften Gangecke zu versuchen umzudrehen oder irgendwo da ans Auto zu fahren. Und der ist schon da auch sehr ruppig mit dem Material, mit seinem eigenen Material, mit den Anforderungen an sich selber, aber auch mit anderen umgegangen. Mhm. Und davon hatten wir einige, die da keine weißen Knaben waren. Und ich sag mal so, fahren mit Kontakt war erstmal primär natürlich im Namen Formel-Auto was Neues. Also nicht, dass wir jetzt als Junioren Heilige gewesen wären, aber ist zum Beispiel auch in Haarwuss ein-, zweimal habe ich einen Kotflügel auch ein bisschen zu sehr hergenommen. Und da war der Reifen dann doch beim M3 sehr dicht dran. Und wir mussten uns teilweise eben auch gegen Autos wehren. Ich sag mal beispielsweise die Volvos, die rundherum fürs Rempeln geboren waren und und die sich auch dessen sehr, sehr bewusst waren. Und da hat man einfach wirklich einen Bogen drumherum machen müssen.
Mhm. Krass. Trotz Gerempel und so wurden sie dann Dritter in der Gesamtwertung in der DTM 1987. Das ist ein Wahnsinnserfolg, ne? Also das war, ist schon echt ordentlich, ne? Wie nah waren sie denn dran, sogar Meister zu werden?
Ja, um es mal vorwegzuschicken, Dritter war ein super Erfolg. Wir sind als Junioren damals engagiert worden, um dort zu lernen und um dort zu wachsen. Und dass wir mit P1 und P3 die Meisterschaft beenden, ich glaube, das hatte niemand auf dem Schirm gehabt am Anfang des Jahres. Gleichwohl war das einer der dunkelsten Tage in meiner Motorsportkarriere, nachdem ich die Meisterschaft hätte mitnehmen können. Es war leider ein sehr verworrenes Rennen. Wir haben in Salzburg auf dieser damaligen Vollgas-Geradeausstrecke, diese Schikane, die es da heute gibt, die gab es noch nicht. Es war also runterwärts zur Nocksteinkurve, volles Rohr, Nocksteinkurve und dann den ganzen Berg wieder hoch. Und da waren wir mit dem M3 eben halt konzeptionell nicht unbedingt prädestiniert, ganz vorne zu fahren. Sondern da gab es eben Autos, die geradeaus besser waren von Ford, von Volvo, von you name it. Und wir hatten vor dem Rennen noch dazu die Problematik, dass eben das erste Mal der Ford Cosmos RS500 dazu kam. Die Autos waren noch nicht eingebobbt, wie man in Neudeutsch sagen würde. Die waren noch relativ ungebremst unterwegs, haben üppig Leistung gehabt. Und die sind auf der Geraden an uns vorbeigekommen, als ob ein Düsenflieger an einem Propellerflugzeug vorbeifliegt. Und deswegen waren wir eigentlich davon ausgegangen, dass unsere Chancen, die Meisterschaft zu gewinnen, relativ klein waren. Vor dem Rennen konnten Manuel Reuter, Ford, Eric und ich punktemäßig noch Meister werden. Und das Rennen hat sich dann so dargestellt, dass der Manuel Reuter einen Reifenschaden hatte, weil er eben mit dem doch aber verhältnismäßig schweren Ford die Reifen überfordert hatte. Vielleicht ist eher jetzt falsch formuliert. Das Auto hatte die Reifen vielleicht auch überfordert. War ein warmer Tag. Eric hatte auch Probleme, hat auch einen Reifenplatzer gehabt. Ich hatte mich auf Platz 3 vorgekämpft, sehr mühsam im Gesamtfeld und wäre damit eigentlich deutscher Meister gewesen. Und habe dann aufgrund einer Aufforderung, die Plätze zu tauschen, wobei ich einen anderen Wissensstand hatte. Ich wusste im Auto nicht, dass Reuter nicht vorne war. Und ich habe dann auf Eric gewartet.
Let Michael pass for the championship.
Fällt mir da so ein Satz. So ungefähr, ja. Wobei mir das in dem Moment nicht bewusst war. Das ist mir erst nach der Zieldurchfahrt, nach den Kommentaren eben vom Team bewusst geworden. Und das war dann schon... Das war dann schon schwer zu ertragen, nachdem wir ja doch das ganze Jahr mit allen Entbehrungen hart daran gearbeitet hatte, dort konkurrenzfähig zu sein. Mhm. Gleichwohl war es ein großer Erfolg und gleichwohl war es ein Meisterschaftsfinale, was, glaube ich, in die Geschichtsbücher eingegangen ist, weil ich glaube, das hat es nur einmal gegeben, dass der potenzielle DTM-Champion vor der Ziellinie stehen geblieben ist und dort gewartet hat. Mhm. Das ist...
Wie schwer ist Ihnen das gefallen in dem Moment? Ich meine, wenn man das ganze Jahr lang versucht, jede Zehntel noch abzufeilen, dann sowas durchzuziehen, das muss einen doch irrsinnige Überwindung kosten, oder?
Ja gut, die Überlegung war eine ganz einfache. Wir hatten vor dem Rennen gesagt, wenn wir nur aus eigener Kraft die Vizemeisterschaft erringen können, dann soll ich dem Eric den Vortritt lassen, weil das in Belgien vermarktet werden kann. In Deutschland interessiert das niemanden. Konnte ich mit leben mit der Aussage und ich war zu dem Zeitpunkt in dem Glauben, dass wir maximal Vizemeister werden können, weil ich Reuter mit Ford vorne gewähnt habe. das war dann eine relativ kurze Entscheidung im Auto, wo ich gesagt habe, naja, ich bin hier Junior, bin als Junior engagiert worden. Jetzt mein Ego durchzusetzen, ist eher fehl am Platz. Ich stecke zurück, um in BMW und in meine Zukunft zu investieren. Mhm. Und habe dann eben halt mich daraufhin zurückfallen lassen. Mhm. Natürlich fällt das schwer. Aber es ist so, differenziert aufgenommen worden, dass ich dann danach die Pokale für die deutsche Meisterschaft und diesen ganzen Pipapo gekriegt habe. Was auch zeigt, dass BMW auch keine komplett durchgängige oder eingängige Meinung zu dem Vorgang gehabt hat.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Tja, das war es tatsächlich für heute mit Marc Hessel und dem BMW M3. Aber wir sind natürlich noch lange nicht fertig. In ein paar Tagen geht's weiter und ich nutze trotzdem schon mal die Gelegenheit, um heute ganz herzlich Danke zu sagen bei Marc Hessel für seine Zeit und für seine faszinierenden Geschichten aus einer lange vergangenen Zeit. Ich sage außerdem Danke an Max Kalbfell, ohne den diese Folge nicht möglich gewesen wäre, und danke an euch alle da draußen fürs Dranbleiben und fürs Motorikonen hören. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von Motorikonen wollt, dann abonniert den Podcast in eurem Player und bewertet ihn gerne auch. Folgt Motorikonen auch sehr gerne auf Instagram, Facebook oder LinkedIn oder einfach überall. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in ein paar Tagen schon wieder hören. Mit Marc Hessel und dem BMW M3 E30 hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert.